Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und natürlich mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, Desiree ist wieder da und auch Danny Willett ist wieder da in Wentworth beim BMW PGA Championship. Nämlich, da hat er mal wieder zugeschlagen und unter Beweis gestellt, dass er doch kein One-Hit-Wonder ist, der Masters-Sieger von 2016. Desiree, wir haben ihn ja auch schon ein paar Mal kritisiert und auch so ein bisschen als One-Hit-Wonder mal abgestempelt, aber kann man mittlerweile nicht mehr sagen.
Nee, und da kommt ja auch dazu, also erstens übrigens, wir haben die gleichen Initialen, ne? DW ist also sehr successful offensichtlich.
Qualität.
Nein. Nein, bei Danny Willett war One-Hit-Wonder ist dahingehend dann unfair, wenn man sich anschaut, was er für eine Verletzungshistorie hatte, nachdem er diesen Masters-Sieg eingefahren hat. Insofern muss man da ganz tatsächlich sich ein bisschen zurücknehmen und vielleicht auch ein paar Aussagen zurücknehmen, die man da kurz nach dem Masters-Absturz dann oder kurz nach dem Absturz nach dem Masters getroffen hat.
Und eine kleine Verletzung hatte er auch in Wentworth auf der Schlussrunde nämlich erlitten, aber auch von der hat er sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, auch nicht von diesen schwierigen Jahren, die Desiree eben schon kurz skizziert hat und auch nicht vom Druck, den das Heimpublikum natürlich auch so ein bisschen aufgebaut hat. Und wenn Danny Willett mal gewinnt, dann sind das eben ganz besondere Turniere, das weiß er auch selbst und das hat er auch gesagt.
To be able to win the tournaments that I've won over the last few years, you know, they're really the iconic events, the creme de la creme against some great fields, it'd been amazing.
Und amazing war auch die lockere Antwort des unterlegenen John Rahm, wie er denn mit dem Frust der Niederlage umgehen würde.
Nothing a good dinner and a bottle of wine can fix.
Oh, gut essen, gut trinken, dann ist alles vergessen.
Ja, get hammered. Und ach nee, das war was anderes.
Das
Moment.
Das war Beef.
Das war Beef, ja. Der hatte jetzt nicht so, ja, also für ein bisschen getting hammered hat er auch Grund. nee, John Rahm, ja, muss, glaube ich, da Danny Willett jetzt einfach den Vortritt lassen und sieht es auch genauso und hat auch bei sich selbst einfach ein paar Kleinigkeiten noch zu fixen, dass es eben dann reicht, so einen Danny Willett in der Form noch abzufangen. Das ist John Rahm an anderen Tagen auch durchaus zuzutrauen.
Gehen wir gleich nochmal ins Detail. Und wir sprechen auch über die PGA-Tour natürlich. Und da wird Donald Trump mittlerweile Angst und Bange, denn die Südamerikaner, die erobern langsam aber sicher seine Tour. Letzte Woche gewann Joaquin Niemann aus Chile das Wyndham Championship. Diese Woche setzte sich Sebastian Munoz aus Kolumbien durch und gewann das Sanderson Farms Championship. Und dann kopiert der Munoz auch noch eine amerikanische Legende.
I saw Bones there and I just reminded me of Phil, you know, what would Phil do?
Was er genau wie Phil machte und welche bemerkenswerte Geschichte hinter seinem Aufstieg steckt, denn das ist eine wirklich tolle Geschichte, die Desiree uns gleich erklären kann und erzählen kann. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir auf die Ladies European Tour. Dort holte Nelly Korda ihren ersten Turniererfolg in Europa. Doch in der Order of Merit, da führt eine deutsche Esther Henseleit nämlich und das, obwohl sie noch überhaupt nichts gewonnen hat. Wie das sein kann, darüber sprechen wir auch gleich hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de mit unserer Expertin Desiree Wolf und mit mir, mit Malte Asmus.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de.
BMW PGA Championship in Wentworth. Unser erstes Thema heute hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Danny Willett hieß nach 72 Löchern der strahlende Sieger beim Heimspiel im englischen Surrey, beim Flagship-Event der European Tour. Und Willett, der lag letztlich 3 Schläge vor John Rahm und dritter wurde Christian Bissuidenhout aus Südafrika mit 4 Schlägen Rückstand. Ja, ausgerechnet Willett, der Mann, den viele auch wir schon als One-Hit-Wonder verbucht hatten, nach seinem Masters-Sieg 2016 war er in ein tiefes Loch gefallen, auch verletzt. verletzungsbedingt, stürzte aus den Top 10 der Welt ab auf Platz 462. Und diesen Tiefpunkt hatte er letztes Jahr nach dem BMW PGA Championship eingenommen, als er von einer Vasektomie gehandicapt kaum laufen konnte und letztlich auch den Cut verpasste. Mai 2018 war das. Doch dann arbeitete er sich sukzessive wieder hoch, holte eine Top 10 bei der Italian Open, gewann dann auch das Jahresendturnier, das DP World Tour Championship und nun eben auch das PGA Championship, das Flagship-Turnier der European Tour und gleichzeitig auch ein Turnier der Rolex Event Series. Und damit ist er einer von nur vier Spielern, die gleich mehrere dieser Rolex Series Titel auf dem Konto haben in ihrer Karriere. Desiree, ist er jetzt endgültig zurück in der Elite?
Ich glaube, ja. Das ist so ein bisschen schwierig, das einzuordnen. Und dann ist es doch auch wieder gar nicht schwierig, das einzuordnen. Fakt ist, dass Danny Willett eine Verletzungshistorie hat, die natürlich nicht so nach außen kommuniziert wird, wie jetzt zum Beispiel jedes kleine Zipperchen von einem Tiger Woods. Und dadurch ist es tatsächlich manchmal möglich, das gar nicht so mitzukriegen, was der eigentlich alles hatte. Und es hat wirklich ihn schwerst gebeutelt nach seinem Mastersieg. Es ist wirklich so, dass du sagst, hey, okay, da musste erst mal durch. Und auch bei ihm ist es so, dass er auch jetzt sagt, ich bin einfach nur froh, wenn ich praktisch mal nicht jeden Tag 2 Stunden auf einer Liege von einem Physio verbringen muss. Also jetzt nicht zur Entspannung nach der Runde, sondern wirklich zur Behandlung. Und insofern ist der Abschluss des Danny Willett, da ist sicher auch Kopf dabei. Beim Golfen ist immer Kopf dabei. Und aber kombiniert mit den Verletzungen, die er hatte, ist es nicht so verwunderlich auf einmal, dass er sich auf Platz 462 der Weltrangliste wiederfindet. Und wie er sich daraus wiederum hochgearbeitet hat und aus dem tiefen Tal, weil das ist einfach diese grüne Jacke, die kriegst du ja jede Sekunde vorgehalten, in Anführungszeichen. Die ist zwar so ein Lifetime-Achievement, auch wenn es bei Danny Willett, das kommt noch dazu, und ich glaube, das ist ein ganz massiver Faktor bei ihm mental auch gewesen, dass das immer so ein bisschen, also von außen dadurch befleckt war, dass man gesagt hat, na gut, Jordan Spieth hat ihm diesen Masters-Sieger hinterhergeschmissen. Also es war für mich so, das hatte für mich immer so ein kleines Geschmäckle, dass man das so sagt, dabei nicht berücksichtigen, dass Willett immerhin noch diese Schlussrunde zu Ende spielen musste, auf einmal mit der Perspektive des Masters gewinnen zu können. Also man tut ihm da Unrecht und es ist aber einfach schon so, dass sich das dann auf dich selbst auch überträgt, aus meiner Sicht, plus dann die ganzen Verletzungen, die er hatte. Und jetzt ist er seit einem guten Jahr eigentlich wieder verletzungsfrei, soweit, dass er wirklich seine Qualitäten wieder zeigen kann und sein Spiel wieder zeigen kann. Und das ist unbestritten natürlich wirklich Weltklasse. Und insofern hoffe ich, dass das jetzt einfach jetzt eine Phase einläutet. Der wird jetzt nicht jede Woche ein Turnier gewinnen, aber wo er wieder einfach konstant in der Weltspitze auch mitspielen wird. Und ich meine, er ist so jetzt, also wenn wir sagen, das manchmal inflationär, aber er ist so in dieser Form natürlich, wenn er die halbwegs halten kann, auch ein Kandidat für den Ryder Cup. Und was ich auch schön fand, war ein Tweet gestern noch von Ewan Murray, der ja für den Guardian schreibt und oft sehr, sehr kritisch ist mit allen möglichen Dingen. Und der hat das auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, Danny Willett had some utterly shit times on the golf course. Also das, das klingt auf Englisch immer noch ein bisschen besser als auf Deutsch. Da darf man das ja nicht so sagen im Podcast.
Darfst du das?
Ja, okay. Dann sagt er natürlich, dass das Masters eben auch so ein bisschen immer so, auch nur so mau beschrieben wurde. Und er hat eben geschrieben, aus der Sicht des Journalisten, during it all, he never hid, always spoke to the media, was always really open about his struggles. Nice to see him scale the mountain again. Und das ist eben auch was, Danny Willett ist halt einfach ein super Typ. Völlig schräger Typ. Ich würde mit ihm wahnsinnig gerne mal quatschen, wobei du tierisch aufpassen musst, weil der Slang, den er da hat, dieses Sheffield-Englisch, das ist wow, also da muss man sich bemühen.
Haben wir gleich noch eine Kostprobe, ja?
Ja, ich höre gerade zurzeit einen Podcast mit Danny Willett im Gespräch von der European Tour und ich gebe zu, gerne mal 1,5-fache Geschwindigkeit, weil ich sonst das Podcast-Pensum nicht zu Ende kriege und da habe ich aber sofort, ich war versucht, auf halbe Geschwindigkeit runter zu regeln. Also mit normaler Geschwindigkeit geht es halbwegs, aber das kannst du nicht schneller hören, da verstehst du nichts mehr.
Und unseren kann man ein bisschen schneller hören, aber nicht, wenn Danny Willett spricht. Und der wird gleich sprechen. Gucken wir einfach mal, darauf, wie er es denn geschafft hat, dieses Turnier zu gewinnen. Er ist auf jeden Fall schlaggleich mit John Rahm in die vierte Runde gegangen, hat also am Moving Day zusammen mit Rahm dann die Spitze erklommen, beide am Samstag mit einer 68 sich da oben dann hingesetzt und dann ging es los mit der vierten Runde. Und Danny Willett, der hat Birdies an der 2 und an der 3 hingelegt und sich da dann schon mal etwas absetzen können. Aber ganz wichtig war das 11. Loch aus seiner Sicht und auch aus Sicht von John Rahm, das 11. Loch, wo Danny Willett zwar ein Bogey gespielt hat, aber man muss sagen, nur ein Bogey. Wir hören mal rein in seinen O-Ton, Danny Willett.
Yeah, 11 and 12 really. 11, we were in a bit of trouble and made a great 50-footer for bogey. I mean, one of those surreal moments where you don't want to say it to yourself, but you know, when you win golf tournaments, things like that, they do happen. I've watched enough tournaments on TV where there is a pivotal moment, and then obviously when he didn't make birdie or par even on 12 as well, and we had a good look there for birdie. Yeah, that just them kind of couple of holes could have gone real one way or the other for both of us. And yeah, you know, we still kept that slender two-shot lead, you know, down the last six holes. And you know, to finish in the way we did, finishing birdie on 17, 18, just, you know, really capped what's been for myself been a really impressive week.
Also eine sehr beeindruckende Woche von Danny Willett und auch ein sehr beeindruckendes 11. Loch, bei dem er sich ja beim dritten Schlag das Handgelenk ein bisschen wehgetan hat. Da hat er 20 Minuten, sagte er später, mit zu kämpfen gehabt, hat auch Schmerzmittel dagegen genommen und dann spielt er einen Putt aus 45 Fuß, hat er auch gesagt. Das sind, wenn man es umrechnet, knappe 14 Meter und den locht er zum Bogey.
Ja, das ist genau das, was wir immer wieder mal sagen. Oft sind es nicht die Eagles oder Albatrosse. Gab übrigens auch einen Albatross beim Turnier, muss man Ross Fischer noch zum Auto gratulieren. aber nicht in der Schlussrunde, das war schon am Tag davor. Und bei Danny Willett ist es tatsächlich so, dass dieses Bogey ein unfassbares Bogey war. Dieser Bogey-Safe ist viel, viel mehr wert als manche Birdies davor und danach. Die addieren sich natürlich alle auf zum Endergebnis. Aber es war ein völlig, also aus meiner Sicht, nicht machbarer Putt zum Bogey. Was heißt aus meiner Sicht? Also halt sehr unwahrscheinlich. Also nicht so, dass du sagst, ja, das klappt schon. Und er hat einen wunderbar austarierten Putt da wirklich dann gelocht. Und das sind die Big Moments, weil da geht es einfach darum, okay, ich verliere jetzt einen Schlag, aber ich verliere nicht zwei. Und John Rahm auf der anderen Seite hat es nicht geschafft, an diesem und auch an den folgenden zwei Löchern daraus Kapital zu schlagen, weil John Rahm das durchaus auch richtig einschätzt. Er sagt, meine, das sind so, weißt du, da spielt der andere ein Bogey, dann musst du im Prinzip ein Birdie spielen und dann hast du schon wieder zwei Schläge aufgeholt. Und das ist in dieser Form nicht passiert und deswegen ist dieser Bogey-Save auf der 11 tatsächlich der Crucial Moment in dieser Schlussrunde gewesen, gefolgt davon, dass John Rahm dann auf 12 und 13 nicht so nachsetzen konnte, wie er wollte. Und aber das sind halt, das sind die Dinger, die du dann letztendlich angibst als nicht als Wendepunkt, weil Danny Willett war ja eh schon vorne, aber als entscheidenden Punkt, diese Führung wirklich heimzubringen.
Und das hat er am Ende dann auch gemacht, diese drei Schläge dann ins Ziel gerettet. Danny Willett letztlich der Sieger und John Rahm der Besiegte. Jetzt muss man zwei Dinge festhalten. Das eine haben wir schon gehört von Danny Willett. Wenn er gewinnt, dann gewinnt er die großen Turniere. Dann gewinnt er ikonische Turniere wie das Masters oder das DP World Tour Challenge. Solche wirklich großen Events, wo dann eben auch ja, große Namen mit am Start sind, wie zum Beispiel John Rahm, aber der war ja nicht der Einzige. Billy Horschel war aus den USA rübergekommen, Patrick Reed ist mit dabei gewesen, Rafa Cabrera-Bejo, Justin Rose, Rory McIlroy, Beef Johns, also im Grunde das Who is Who, was mit der European Tour in Verbindung steht. Und da dann zu gewinnen für Willett, das scheint ja dann für ihn auch irgendwo so zu sein, dass trotz all dieser Probleme, die er dann auch schon hatte in seiner Karriere, bei diesen großen Events dann irgendwo ja, im Kopf ist dann auch wirklich Klick macht.
Ja, ich glaube tatsächlich bei Danny Willett, dass er inzwischen so weit ist, das zeigt sich ja auch in der Schlussszene, wenn dann seine Familie aufs 18. Grün eilt und er natürlich seine Kinder umarmt und seine Frau. Er hat ja in dieser Zeit nach dem Masters auch natürlich herausgefunden, wie so viele seiner Kollegen, dass Golfen jetzt auch nicht alles ist. Er hat eine Familie, die ihn da sicher auch stützt und die ihm natürlich auch noch eine andere Perspektive dann gibt. Und also für mich war es so, als ich Danny Willett starten habe sehen auf der 1, habe ich mir gedacht, oh Mann, hat der Bock. Irgendwie, da hast du siehst ja bei ihm, er hat ja so ein, das ist so nicht linkisch, um Gottes Willen, ich kann diesen Gang nicht beschreiben. Also es gibt ja so einen Rory Walk und es gibt tatsächlich einen Willett Walk irgendwie. Das ist nicht Walk, sondern das ist so eine Art, den Körper. Es ist so ein bisschen schlaksig oder so. Sagen wir mal schlaksig. Ich habe jetzt kein besseres Wort. Jeder, der ihn mal gesehen hat, weiß, was ich meine. Und ich meine, mit John Rahm jetzt im Schlussflight, das ist kein Spaß. Auch eben gerade nicht bei Rolex Series Events, weil da hat er die Nase noch vorne, John Rahm. Der hat da ja schon einige davon gewonnen und man weiß ja, das ist so quasi seine Spezialität. Insofern ist es da durchaus ein Statement von Willett, dass er sich da nicht beirren lässt. Und der hat halt da wirklich schon an der Eins irgendwie signalisiert, ich habe Bock und ich bin gut drauf und das machen wir jetzt schon. Und man muss ja auch anhand seiner Scorekarte sehen, dass er als einer der ganz wenigen Spieler eben in der Lage war, viermal unter 70 zu bleiben. Das ist Christian Besoldenhardt auch gelungen, aber eben nicht in dieser Tiefe sozusagen wie bei Willett. Und diese Konstanz, das ganze Wochenende, hat ihm dieses Turnier dann geliefert. Es gibt natürlich Leute wie Rory McIlroy, die drei Tage lang da alle möglichen Kerzen vom Baum runterschießen. Aber in seinem Fall jetzt natürlich blöderweise eine 76 am ersten Tag dann raushauen. Bei den anderen ist es weniger spektakulär hoch, aber die haben halt alle, John Rahm halt die 70 am Schlusstag, ist halt auch irgendwie ein bisschen ungünstig. Und insofern, das ist genau der Unterschied. Also natürlich kann jeder sich ausrechnen, wenn Willett mit drei Schlägen Vorsprung gewinnt und die waren vorher gleich platziert, also beide mit minus 15 gestartet, dann klar, hat eben Willett eine minus 5 und Rahm eine minus 2 gespielt am Tag und das ist dann halt genau der Unterschied. Alle anderen konnten nicht mehr rankommen. Und insofern ist es eine Qualität von Willett, zum einen die Konstanz zu bringen über die vier Tage und zum anderen eben sein Spiel jetzt wieder absolut in dieser Form zu haben und vielleicht sogar mental noch ein bisschen drüber raus, die wir in der Gegend dieses Masters-Sieges gehabt haben. Da war er auch sehr, sehr gut drauf. Und ich glaube, er ist jetzt einfach gereift, weil wenn du durch so ein Tal gehst, das macht was mit dir. Und wenn du es schaffst, dich da wieder rauszuziehen, ist das was dich einfach eher stabiler macht, was dich ein bisschen weniger anfällig macht für so kleinere Einflüsse. Und Willett hat das einfach durchgezogen. Und mich hat das beeindruckt. Der ist immer so, sieht aus wie so der Junge irgendwie mit so einer Basecap verkehrt rum und irgendwie, keine Ahnung, der ist gleich, also ich denke bei ihm immer an Skateboard, ich weiß nicht warum, das ist ja nicht mehr modern, aber so, der ist ja gar nicht so, hat ja gar nicht so dieses super seriöse Auftreten als Golfer so und gerade deswegen ist es so sympathisch, wenn er das schafft, dann sein Golfspiel durchzuziehen und da so ein Ergebnis zu spielen und also Hut ab.
Definitiv und den Hut zog auch John Rahm vor seinem Kollegen, vor dem Mann, der ihn geschlagen hat. Hat Rahm auch gesagt, an der 11, das war so der entscheidende Moment, da habe ich dann auch gemerkt, na, geht irgendwie heute nicht und er hat dann sich auch noch im Gespräch mit der European Tour weiter zur Niederlage geäußert und auch zur Bewältigung dieser Niederlage. Wir haben einen kleinen Auszug vorhin schon im einleitenden Teaser gehört, jetzt gibt es das Ganze noch etwas länger.
It's a little painful, it's gonna, you know, nothing, a good dinner and a bottle of wine can fix. And at the same time, tomorrow I'm flying to St. Andrews. I'm playing with my dad. Never been in St. Andrews before. I'm going to get to play the old course with my dad for the first time. So it's a lot of positives to look at.
Also Home of Golf zur Frustbewältigung mit Papa. Dann schön beim Pro-Am mitspielen. Und das tut übrigens auch Rory McIlroy. Und der hat, ein schönes Zitat gebracht, nachdem er ja am ersten Tag, du hattest es eben schon erwähnt, mit einer 76 eigentlich nichts getroffen hat und sich danach dann so in Cut gezittert hat und das Wochenende sehr, sehr gut gespielt hatte mit einer 65 und einer 67. Der hat gesagt, jetzt spiele ich mit meinem Papa. Und immerhin kriegt der jetzt einen halbwegs in Form kommenden Spielpartner, um es ein bisschen freundlicher zu formulieren.
Ja, wenn er da nicht nochmal so einen ersten Tag hinlegt, hoffentlich. Ja, das ist, das macht Rory McIlroy so wahnsinnig menschlich irgendwie. Also ich wusste das. Es war mir, Entschuldigung, also es ist natürlich anmaßend, aber es war mir so klar, dass nach diesem ersten Tag, dass der am zweiten Tag alles in Grund und Boden spielt und den Cut noch schafft. Das war irgendwie klar, das ist immer so. Weißt du, du weißt, es gibt diesen einen Ausrutscher, aber Rory McIlroy ist halt jederzeit auch in der Lage, dann ein entsprechendes Ergebnis zu spielen, um noch irgendwas zu schaffen, den Cut zu schaffen oder die Top Ten zu schaffen oder whatever. Und natürlich hat er sich dann erst noch nach vorne gespielt, hat sich noch in die Top Ten gespielt. Ich denke auch, dass sein Vater froh ist, dass er nicht mit der 76 jetzt im Nacken ankommt, sondern da nochmal drei positive Runden drauf gespielt hat. McIlroy spielt, wenn er halbwegs in Form ist, also das ist noch nicht mal generell golftechnisch gemeint, das ist er zurzeit immer, aber wenn er halt nicht so einen Aussetzertag hat, sagen wir es mal so, ist das einfach immer noch das Golf, was ich mir am liebsten anschaue. Also das ist unbestritten. Ich finde das einfach, also allein wenn du ihm zuschaust, wie er die Drives raus hat, das hat für mich den perfekten Mix aus Athletik und natürlich sowieso das, was rauskommt, ist ja unbestritten mit das Beste in der ganzen Welt. Mhm. Und insofern bin ich auch gespannt auf nächste Woche tatsächlich. Sein Papa ist da sicher gut, auch um ihn zurückzuhalten. Rory hat aber auch andere Ziele noch sozusagen. Er hat wieder gesagt, es gibt immer Ziele. They just need to be reset. Also da hat er sich wieder was Neues überlegt. Und er hat halt auch gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt gerade realistisch ist, aber ich will auf jeden Fall näher an die World Number One rankommen, also an die Weltranglistenposition Nummer 1. Das ist auch durchaus möglich, weil McIlroy jetzt natürlich dieses Schlussprogramm der European Tour spielt. Brooks Koepka da eher nicht auftaucht, der wird dann natürlich dann in Japan und vor allen Dingen auch in China dann das WGC spielen. Aber ich denke, dass es für Rory McIlroy durchaus möglich ist, so ein bisschen näher an Brooks Koepka ranzurücken, weil der schon so ein bisschen enteilt ist in der Weltrangliste. Und das ist, ich sag mal so, es ist eine gute Ablenkung für Rory, weil er natürlich selbst auch sagt, ja, so dieses Masters, dieses Fehlen, das wird natürlich wahnsinnig hochgejazzt, aber es ist für ihn auch nicht einfach, das auszublenden. Mhm. Ich glaube, wenn er jetzt das Ziel ein bisschen anders setzt, ein bisschen, also jetzt kann er eh nichts machen, jetzt ist ja kein Masters auf längere Sicht, aber wenn er jetzt sagt, okay, jetzt nehmen wir mal den guten Brooks erstmal und versuchen, den einzuholen, das ist so ein gutes Ziel, was McIlroy pusht, weil er muss ja jetzt auch gucken, dass er weiterkommt. Diese Siegesmaschine wie Tiger Woods, der einfach immer nur siegen will um des Siegens willen, das kannst du fast nicht kopieren. Das hat kaum jemand anders in den Genen. Das ist halt bei Brooks Koepka so, dass der halt sagt, ich habe nur Bock auf Majors und die anderen sind mir egal. Also ungefähr, also jetzt natürlich sehr übertrieben, unsere Hörer wissen das einzuschätzen, was ich meine. Aber bei Rory ist es tatsächlich jetzt einfach ein naheliegendes Ziel, sich daran zu spielen und dann den Kampf im Prinzip gegen Brooks Koepka aufzunehmen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt. Und er ist jetzt natürlich drin. Also Brooks Koepka hat jetzt ja Päuschen gerade. Und Rory ist jetzt in diesem Endspurt der European Tour drin. Und ja, wenn wir jetzt mal so diese Einzelausrutscher, wie jetzt auch wieder den Donnerstag, ich möchte ja nicht erwähnen, wo das schon mal passiert ist dieses Jahr, war übrigens auch auf dem gleichen Inselchen, dann, also wenn er die nicht hat, ist er ja sowieso da ganz vorne mit dabei.
So ist es. Mal gucken, wie es weitergeht für Rory McIlroy und wir müssen auch gucken, wie es weitergeht für Martin Keimer. Wenn wir bei Danny Willett sagen, vier Runden unter 70, Martin Keimer leider 4 Runden 70 und schlechter. 70, 74, 73, 73 immerhin im Gegensatz zu seinem Landsmann Maximilian Kiefer immerhin den Cut geschafft und am Ende geteilter 57. geworden. Aber Martin Keimer, der wirkte vor einigen Wochen doch schon eher auf einem Sprung in eine andere Richtung, also eher nach oben. Hat ihm diese etwas längere Pause geschadet?
Schwierig zu sagen. Also auf dieser Scorecard sind einfach schon sehr, sehr, sehr viele Bogies im Verhältnis zu den Birdies, logischerweise, sonst kommst du ja auch nicht auf so ein Ergebnis. Mhm. Auch natürlich eine Portion Double Bogies, also eine Portion 3 insgesamt. Ja, aber es ist halt, das ist schon. Also das musst du nicht so spielen. Auffällig ist allerdings, dass er sich damit immerhin noch vor Ian Poulter, vor Tommy Fleetwood, also wirklich vor sehr durchaus hoch einzuschätzende Kollegen geschoben hat, die jetzt da auch nicht irgendwie das Allerbeste aus sich rausholen konnten. Ian Poulter auch mit einem nahezu gleichen Ergebnis, der hat am Moving Day sogar eine 77 gespielt. Auch Tommy Fleetwood mit einer verheerenden Schluss 76, hatte aber auch schon am Freitag eine 75. Also das ist so irgendwie, da gab es einige, die damit nicht so zurechtgekommen sind. Also auch Matthew Fitzpatrick zum Beispiel. Also wirklich so die ganze englische Crème de la Crème, der eiert da auch bei einem Gesamtergebnis von Evan Parr dann rum, hat auch nur 70er Runden und drüber gespielt. Patrick Harrington, der hat wenigstens eine Schlussrunde noch eine 68, so um sich dann da nach oben zu hieven. Der hat sich noch satt verbessert auf den 46. Platz auf einen geteilten. Matt Wallace konnte überhaupt nicht halten, was er mit seiner 65 am ersten Tag versprochen hat. Haut da mal eine 76 am zweiten hinterher. Das ist ehrlich gesagt aus meiner Sicht fast schlimmer als bei Rory andersrum. Hat sich davon prompt dann auch in den 70ern halten lassen und ist auch nur da unten. Also das ist so gerade die ganzen Engländer, von denen du sagst, okay, die sind ja in Wentworth eigentlich zu Hause, sind da auch nicht wahnsinnig viel besser zurechtgekommen. Also ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass Martin Keimer jetzt gut im Flow bleibt und einfach eine bessere Form wieder erlangen kann in den nächsten Turnieren.
Drücken wir ihm die Daumen dann auch nächste Woche in St. Andrews im Home of Golf. Und wir wechseln von der European Tour nach einer kurzen Pause rüber auf die PGA Tour. Und da hat auch in dieser Woche ein Südamerikaner gewonnen. Sebastian Munoz, nämlich der Kolumbianer, feiert bei der Sanderson Farms Championship seinen ersten Titel auf der PGA Tour. Und wie er das geschafft hat und welche bemerkenswerte Geschichte hinter seinem Aufstieg, hinter seinem Werden eines Golfstars steckt, das hört ihr gleich hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
PGA Tour, unsere nächste Station hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Das zweite Turnier der noch wirklich jungen Saison 2019-20, die Sanderson Farms Championship. Darüber sprechen wir jetzt und wir sprechen über den Sieg von Sebastian Munoz. Der Kolumbianer gewinnt am Ende im Stechen am ersten Extraloch gegen Sanjay Im. Beide hatten mit minus 18 die reguläre Runde beendet. Dritter wurde Ben Ahn bei diesem Turnier und Sebastian Munoz, der feiert damit seine Siegpremiere auf der PGA Tour im 47. Auftritt mit 26 Jahren, 8 Monaten und 18 Tagen. Soweit zur genauen Statistik seines Sieges. Und was auffällt, zweites Turnier der PGA Tour in dieser Saison und der zweite Sieg eines Südamerikaners. In der letzten Woche, da hatte ja schon Joaquin Niemann, der Chilene, gewonnen bei der Windham Championship und jetzt war es Sebastian Munoz und der hatte zusammen mit Niemann den Charterflieger nach Jackson genommen zu diesem Turnier in Mississippi und hat sich da offensichtlich mit ihm ein wenig unterhalten und inspirieren lassen. Wir hören mal rein in den O-Ton von Sebastian Munoz.
Him winning last week was kind of like the last piece of the puzzle that I needed to like know that we're good enough, that we're able to compete, you know, that we're here, we're PGA Tour members and, you know, we play to win. So, I mean, seeing him raise the trophy last week was just, I don't know, inspirational for a little bit.
Und er hat es dann aufgenommen, diese Inspiration. Desiree, er war ja schon einige Male durchaus so in Richtung eines Sieges unterwegs in seiner noch recht jungen PGA-Tour-Karriere mit 47 Starts. Aber eigentlich war er jemand, der nie davon geträumt hatte, irgendwie Golfprofi zu werden, der eher so durch Zufall da reingerutscht ist.
Ja, also er ist sehr viel von außen inspiriert worden, auf jeden Fall. Also gehört definitiv nicht zu denen, die mit 10, 12, 14 Jahren sagen, hey, ich will hier, keine Ahnung, Weltrangliste Nummer 1 werden und das Masters gewinnen oder sonst irgendwas. Sebastian Munoz hat dann das College in Amerika natürlich besucht und hat da eigentlich nicht an die PGA Tour gedacht. Der dachte einfach, das ist nicht realistisch. Der wollte halt da irgendwie in das Starting Lineup von seinem College, von der Golfmannschaft rein und dachte, es ist durchaus irgendwie vernünftig, sich dann letztendlich aufs Studium zu konzentrieren. Also ganz andere Herangehensweise. Dagegen hätte ich ja die Einschätzung von Jonathan Vegas, der sagte, naja, irgendwas muss man halt studieren, ich wollte nur Golf spielen. Also das ist der normale Way of Life eigentlich. Und dann war es tatsächlich noch ein dritter Name jetzt der südamerikanischen Golfer, nämlich Carlos Ortiz. Ein mexikanischer Spieler, auf den kommen wir sicher auch gleich noch ganz kurz.
Streng genommen ist der eher Mittelamerikaner.
Oh, okay. Das ist ja recht.
Aber für Donald Trump ist alles unterhalb der USA.
Ich wollte gerade sagen, also alles südlich der Mauer. Also gut, also sorry für diese Fehleinschätzung, ist völlig recht. Ich war da eigentlich auch schon, wieso, egal. Also Carlos Ortiz hat dann letztendlich dann bewirkt, dass Sebastian Munoz umgedacht hat. Weil Ortiz war dann auf der Corn Ferry Tour und hat in seiner ersten Saison dort gespielt. Da war Munoz gerade im Junior Year auf dem College und Ortiz hat gleich mal 3-mal gewonnen und hat dann Munoz da irgendwie inspiriert, doch mal irgendwie ein paar Stunden anstatt in der Bibliothek dann auf der Driving Range zu verbringen. Und Munoz war aber immer noch so, dass er da einen Riegel vorgeschoben hat und gesagt hat, hey, also er wird nur Pro wirklich dann, wenn er in seinem College-Abschlussjahr auch mal gewinnt. Sonst geht er zurück nach Kolumbien und arbeitet auf der Kautschukplantage von seiner Familie. Also perfektes Mindset eigentlich für den Sohn, der mal das Unternehmen übernehmen soll. Dann hat er natürlich prompt so ein Pech 2-mal gewonnen in seinem letzten College-Jahr. Und dann hat er gesagt, na gut, ich habe es versprochen, also let's go. Und dann ist er eben dann auch auf die Korn Ferry Tour. Hat im zweiten Start dort dann gleich gewonnen natürlich und dann die PGA-Tour-Karte sich erspielt, hat tatsächlich auch sein allererstes Turnier auf der PGA-Tour bei der Sanderson Farms gespielt, aber eben vor 3 Jahren. Und jetzt nach 3 Jahren dann den amtierenden Rookie of the Year dann da geschlagen und ja, ich finde, das ist schon, also dazu passt das, was du vorhin erzählt hast und auch der O-Ton, den wir gehört haben, eben dazu, dass es so ein bisschen ungläubig wirkt bei ihm. Also ungläubig im Sinne von, hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das klappt so. Ne? Also und auch diese Aussage, dass er durch diesen Sieg von Joachim Niemann erst so ein bisschen den Gedanken hatte, okay, wir können tatsächlich gewinnen. Ehrlich gesagt, das ist zeigt auch eine ganz, ganz gehörige Portion von, wie drücke ich das jetzt politisch korrekt aus, davon, dass einfach die amerikanischen Golfer ganz, ganz weit oben in der Hierarchie stehen und dass man eigentlich, also aus Südamerika, da jetzt nicht so wahnsinnig viel erwartet, normalerweise. Ich meine, wir haben da natürlich prominente Ausnahmen auch in der Vergangenheit. Ich sage jetzt Ausnahmen im Sinne des Denkens. Jetzt fällt mir zum Beispiel Angel Cabrera ein, aber er ist nicht der Einzige, um Gottes Willen. Aber natürlich ist jetzt der südamerikanische Golfer an sich oder auch der mittelamerikanische, um jetzt Abraham Anser und Ortiz noch mit reinzunehmen, ist natürlich eher eine Ausnahme und gerade auch vor allen Dingen auf dem Siegerpodest. Und aber Sebastian Munoz hat ein absolutes, Winner-Auftreten. Also der hat das nicht solide, sondern souveränst nach Hause gespielt. Und insofern denke ich, das ist jetzt vielleicht schon einfach ein Signal auch an noch andere Kollegen da, die jetzt vielleicht nicht ganz so defensiv in ihrer Denkweise da rangegangen sind, aber sich da aufgemuntert zu fühlen. Und also ist definitiv, ich meine, von zwei Turnieren gespielt, zwei südamerikanische Siege, das ist schon mal was Neues. Das hatten wir so bisher nicht.
Definitiv. Munoz, der hatte ja mit einem Schlag Vorsprung den Tag begonnen und dann sah es zunächst aber so aus, als wenn Sungjae Im dann doch ein bisschen aufholen könnte, ihm das Ganze dann auch nochmal streitig machen würde. Die beiden mussten ja auch ins Stechen am ersten Extraloch dann letztlich gehen, aber auf der Runde, da gab es an der 6 schon mal so eine kleine kritische Situation, die Munoz überstehen musste, ein Up and Down, was ihm letztlich ja auch natürlich das Stechen brachte und letztlich auch mitentscheidend für den Sieg war. Und da hat er Folgendes zu gesagt in seiner Pressekonferenz.
Yeah, so on 6, I hit my driver left and I was unlucky enough that I hit one of the first trees and came back. So by my calculations, we had like 235 front with not a lot of options in front of me. Like, had to keep it low and the fairway runs on an angle. So it was really easy to hit it from the rough to the rough. I hit my 3-wood. If I just slice it, which is the shot I feel more comfortable with, fade instead of draw, I could get myself a chance. And, you know, I saw Bones there and it just reminded me of Phil. You know, what would Phil do? And I'm like, well, you know, fortune favors the bold. So took it, believed in myself, pulled the shot and got the up and down, make it all worth it.
Ja, ein Up and Down macht man, wenn man so spielt wie Phil, The Thrill.
Ja, aber was ich wirklich nett finde, ist, dass er sagt, er hätte Bones gesehen, also Jim McKay, den ehemaligen Caddy von Phil Mickelson, und sich davon inspirieren lassen. Das ist natürlich auch mal eine nette Wirkung, die so ein On-Course-Kommentator hat auf Spieler. Aber das ist eben auch, ich meine, du musst sehr, sehr oft strategisch sinnvolle Entscheidungen treffen, aber die ganz coolen Siege fährt man halt auch öfter mal ein, indem man nicht nur ganz vernünftig spielt, sondern auch mal so spektakuläre Sachen einfach wagt. Und Munoz stellt sich dann halt hin und sagt, ja, okay, ich habe da an Phil Mickelson gedacht Und ja, dem Mutigen gehört die Welt, jetzt probieren wir das einfach. Und das kann natürlich auch im absoluten Desaster enden, da ist dann auch manchmal Glück mit dabei. Aber auch Mut und sich das zutrauen. Und insofern, das ist ein bisschen das, was ich meine mit, der hat ein gutes Mindset. Also für mich, wenn ich ihn jetzt so höre und wenn ich ihn spielen sehe, finde ich, das ist ein gutes Gesamtpaket, was er da hat. Und das ist jetzt durchaus so, dass ich ihm zutraue, dass er da noch öfter weiter vorne zu finden ist.
Er hat auf jeden Fall auch das Spiel 57 von 72 Greens in Regulation getroffen, insgesamt 112 Putts an den 4 Turniertagen nur gebraucht. Also das ist auch schon mal sehr, sehr stark. Nur 3 Bogies gespielt. Eins am Donnerstag, eins am Freitag und eins am Sonntag. Am Moving Day war er bogeyfrei. Und insgesamt hat er jetzt 10 seiner 12 Runden im Country Club von Jackson par oder besser gespielt. Also dem liegt auch noch dieser Kurs und folgerichtig hat er am Ende dann das Ding auch gewonnen. Aber er hat natürlich auch gewonnen, weil Sungjae Im ja letztlich zwar auf seiner Schlussrunde eine 66 gespielt hat, das reichte aber nicht. Er kam auch irgendwo ein bisschen spät in Wallung. 3 seiner letzten 5 Löcher hat er mit Birdie gespielt.
Entschuldigung, aber in Wallung ist schön.
Aber kam er zu spät in Wallung?
Naja, ich meine, wenn ich mir jetzt die 5 Birdies anschaue, die er auf den Frontline schon gespielt hat, jetzt mit einem kurzen Bogey unterbrochen an der 7, war da schon ein bisschen Wallung im Vorfeld. Er hatte dann eine kleine Dürrephase, wenn man so möchte, von 10 bis 13 mit 3 Pars und einem Bogey und dann kam die von dir angesprochene Schlusswallung. Ja, Mai. Also das ist, das war tatsächlich so, dass da in der Mitte mal so ein bisschen Sand im Getriebe war bei Sungjae Im. Allein, dass er dann diese 3 Birdies noch in Serie hinterher schieben kann, zeigt schon, dass er absolut dass da mit ihm zu rechnen ist. Und er sah zu dem Zeitpunkt ja eigentlich auch dann aus wie nicht der absolut sichere Sieger, aber Munoz hat es ja durchaus dann erst am allerletzten Loch geschafft. Sich da noch mit seinem Birdie an der 18, was, also die 18 war eines der schwersten Löcher und da haben wir, glaube ich, 4 Birdies insgesamt am Schlusstag gesehen, wenn überhaupt, und bei den meisten ging es da halt um nichts mehr oder um nicht mehr so viel. Mit diesem Birdie hat er sich ja überhaupt erst ins Playoff gespielt. Das heißt, eigentlich hätte Sungjae Im...
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ja, hätte. Der wird sich auch hinsetzen und sagen, hätte ich nur. Aber der war eigentlich gut dabei. Und das war eine knappe Sache. Und nur durch diesen wirklich großartigen Save, und nicht Save, aber durch dieses großartige Birdie von Munoz an der 18 ist ja dann überhaupt das Playoff zustande gekommen. Ich hatte auch gedacht, naja, eigentlich müsste das reichen für Sungjae Im. Und der ist ja vor allen Dingen in der Konstellation, dass er ja sieglos als Rookie of the Year gewählt wurde, hätte ich ihm diesen Sieg auch so ein bisschen als Bestätigung sozusagen, als kleine Unterschrift darunter noch gegönnt. Bei Sungjae Im ist es ja einfach wirklich so, wir hatten genügend Rookies, die gewonnen haben im Lauf der letzten Saison, aber Sungjae Im war einfach der konstanteste von allen, hat auch wirklich super Anlagen und er war halt der Einzige, der wirklich im Tourfinale noch dabei war.
7 Top Tens in der gesamten letzten Saison.
Ja, also Hammer. Also das ist halt er ist im Prinzip der Gegenentwurf zu, sind wir es mal gemeint, zu Cameron Champ. Der war, nein, also es ist wirklich
Vorjahressieger hier.
Ich finde den ja großartig, aber der halt am Anfang der Saison da einen Sieg raushaut und uns alle glauben lässt, dass er jetzt da ganz, ganz groß rauskommen wird und dann halt im Laufe der Saison eine massive Delle nach unten erfährt und dann letztendlich nicht mehr ganz so weit vorne auftaucht. Und da ist natürlich, finde ich, schon auch von Rookie of the Year so ein Gesamtachievement wie das von Sungjae Im ausschlaggebend. Insofern ist er absolut berechtigt zum Rookie of the Year gewählt worden. Aber es wäre halt schon schön, wenn er im selben Kalenderjahr, wir sind ja schon in der neuen Saison, dann noch einen Sieg hätte holen können. Jetzt war er wirklich mega knapp dran. Hat halt im Playoff auch wirklich sich da den Schneid abkaufen lassen von Sebastian Munoz. Und ist dann hinterm Grün gelandet mit dem zweiten Schlag und hat es dann einfach nicht geschafft, da up and down das Paar noch zu retten. Munoz hat dann mit einem Paar dann das Playoff gewonnen, um das noch kurz anzufügen. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt hatten, ich glaube nicht. Und insofern ist es ganz knapp natürlich jetzt für Sungjae Im vorbeigegangen. Trotzdem hat er ein Potenzial ohne Ende und das ist also aus meiner Sicht eine Frage der Zeit, gerade weil er so konstant ist. Und ja, also hat mir dann auch fast ein bisschen leid getan. Was übrigens, was mir noch aufgefallen ist, wenn wir gerade bei südkoreanischen Spielen sind, wir haben ja auch Ben Ahn noch unterwegs und also er war für mich jetzt in der Schlussrunde auch so einer, der wie soll ich sagen, also der hätte wirklich große Chancen auf den Sieg gehabt, war ja in dieser Gruppe derer, die da weit genug vorne lagen dafür. Und der hat halt irgendwie auch, also die Schlussrunde dann gerade auch in der wichtigen Phase, so nach dem Turn 13, 14 hat er Bogey gespielt, auf einem paar Dreien Bogey, auf einem paar Fünfen Bogey. Das sind so, das waren so zwei Löcher, da hat es halt auch gerade überhaupt nicht sein müssen, so ungefähr. Und das war wirklich sehr unglücklich und also bei ihm war es so ein bisschen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, der kämpft damit, weil das haben wir schon öfter gesehen, dass er in der Schlussrunde gut mit dabei war und dann sich halt doch auf Platz 3, 4, 5 hat verfrachten lassen. Der kämpft im Moment noch damit, das abzuschließen, da dann in der Schlussrunde so richtig aufzudrehen und dann das durchzuziehen, weil er hat ja absolut gut genug Tage gezeigt. Die ersten beiden mit den 2x66 waren ja nun wirklich ein Ausrufezeichen. Und dann hat er halt die Konkurrenz rankommen lassen und dann letztendlich ihn auch überholen lassen. Das ist so ein bisschen schade. Also bei Ben Ahn, der ist für mich so ein bisschen, also Sungjae Im war irgendwie knapp verpasst und Ben Ahn ist so ein bisschen eine vergebene Möglichkeit. Der liegt zwar jetzt natürlich im Gesamtergebnis nur einen Schlag hinter den beiden, die dann ins Playoff gingen. Aber das ist im Prinzip ist genau die Begründung für das, was ich meine. Was wäre bei dem möglich gewesen, wenn der ein bisschen eine stärkere Backline gespielt hätte und ein bisschen mehr an das angeknüpft hätte, was er davor gezeigt hat?
Und als Dritter liegt er vor den geteilten Vierten Kevin Streelman und Carlos Ortiz. Carlos Ortiz, über den haben wir eben schon gehört, dass er ja auch einer der Inspirationsquellen für den Sieger, für Sebastian Munoz war. Und Ortiz, der ist am Schlusstag noch ein bisschen abgefallen. Zwei Schläge oder zwei Plätze hat er verloren als geteilter Vierter, aber der geteilte Vierte Platz 2019 bei der Sanderson Farm Championship und der geteilte Dritte im letzten Jahr beim gleichen Turnier seine besten beiden Resultate auf der PGA Tour bisher. Also gutes Pflaster für ihn. Und das Turnier, die Serie, ist auch ein gutes Pflaster für First-Time-Winner. Die letzten 6 Sieger waren alle Ersttäter bei diesem Turnier. Also das spricht einmal für das Turnier, spricht aber auch für den Zeitpunkt in der Saison. Und da müssen wir diese Turniersiege natürlich auch ein bisschen einordnen, denn ist zwar toll, PGA-Tour-Sieger, es steht nicht drauf, wer alles im Feld war, aber die Felder sind natürlich jetzt zum Start der Saison deutlich weniger stark als jetzt in 3 Monaten.
Ja, also du hast da natürlich ein paar davon treiben sich gerade in Europa rum, wo es ja auch Geld zu gewinnen gibt, also ein paar Euros oder Dollar. Siehe Billy Horschel, Patrick Reed und so weiter, die ja dann wirklich Spaß haben, da auch auf der European Tour jetzt abzuschlagen und auch entsprechende Motivation. Es gibt natürlich genügend, die jetzt gerade Pause machen, wie Koepka, wie DJ und so weiter und sich halt ein bisschen Zeit lassen noch mit dem Wiedereinstieg in die neue Saison, die dann lang genug ist und anstrengend genug ist. Und insofern ist jetzt der Zeitpunkt für die Rookies, für die, die noch keinen Turniersieg bisher eingefahren haben, zuzuschlagen. Das soll jetzt die Leistung von Sebastian Munoz nicht übermäßig abwerten. Aber natürlich ist da kein Top-10-Feld der PGA-Tour am Start, nicht annähernd. Und insofern, ja, jetzt ist die Zeit, wo man eigentlich zuschlagen kann, wo man sich, ich meine, für Munoz musst du sehen, der hat jetzt eine Spielberechtigung bis 2022, schon wieder sowas, womit er nicht gerechnet hat wahrscheinlich, der darf Masters spielen. Du kannst halt bei diesen Turnieren mit etwas weniger Konkurrenz, kannst du aber natürlich A, deinen Lebensunterhalt erstmal sichern und B, natürlich auch Invitations zu richtig tollen Turnieren bekommen. Das ist der Zeitpunkt der Saison, wo du zuschlagen musst und insofern, ja, ich bin gespannt, was sich jetzt in den nächsten Wochen da so tut und was sich da entwickelt. Diese First-Time-Winners sind nicht überraschend, weil die natürlich hier ein bisschen weniger Konkurrenz haben, als das dann letztendlich der Fall sein wird, wenn die Saison im vollen Gange sein wird.
Also, und du hast es eben schon gesagt, Munoz hat in der nächsten Saison ein bisschen oder im nächsten Jahr ein bisschen was zu tun, Masters unter anderem. Und da hat er auch dann dran gedacht bei der Siegerehrung, was denn jetzt ja dieser PGA-Tour-Sieg alles so mit sich bringt.
And, trophy ceremony, I just kept smiling to myself, reminding me, oh, yeah, Hawaii's around the corner. Oh, yeah, the Masters. Like, you know, like, oh, yeah, I got job security for a couple more years more. Like, it's just like, you know, I just like smile, come back to, and then smile again. It hasn't set, but I'm fully aware of the perks of being a PGA Tour winner, and I'll carry that forever.
Das Dauergrinsen wird ihm also noch ein bisschen im Gesicht stehen. Wir werden das genau verfolgen. Natürlich hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Können noch sagen, Alex Shaker, geteilter 61. Also immerhin in den Cut gekommen, der Deutsche bei diesem Turnier. Und nach einer kurzen Pause, da haben wir bessere Platzierungen aus deutscher Sicht noch zu besprechen. Wir schauen nämlich auf die Ladies European Tour und da gab es doch tatsächlich wieder 3 Top-15-Platzierungen aus deutscher Sicht bei der Lacoste Ladies Open de France und es gibt eine deutsche Führende in der Order of Merit. Dazu gleich mehr hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, 2 Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Last but not least sind die Ladies dran. Lacoste Ladies Open de France auf der Ladies European Tour. Und dort setzte sich am Ende Nelly Korda durch. Die gewann mit minus 15, 8 Schläge Vorsprung vor Céline Boutier aus Frankreich. Caroline Hedwall aus Schweden wurde mit 10 Schlägen Rückstand Dritte. Desiree, da kann man wirklich sagen, ist das eine Wiedergutmachung für den verlorenen Solheim Cup?
Ja, aber mal ganz locker. Ja, Nelly Korda hat da schon so ein bisschen den Unterschied klar gemacht zwischen der LPGA-Tour und der LET. Das war uns durchaus vorher auch schon bekannt. Ich hätte es nicht ganz so deutlich gebraucht im Leaderboard, die armen europäischen Damen. Du hast mit Céline Boutier auf 2 und Caroline Hedwall ja 2 Solheim Cup Damen dabei und da sieht man eben mal wieder, dass es ein Unterschied ist, ob du ein Turnier spielst, 4 Tage am Stück spielst, die alle halt einfach gezählt werden als Zählspiel oder ob du Matchplay spielst. Céline Boutier ja mit einer ganz tollen Vorstellung beim Solheim Cup. Ich meine, da ist jetzt ehrlich gesagt auf Siegerseite natürlich auch manchmal ein bisschen mehr die Luft raus als bei Nelly Korda, die zwar mit zusammen mit ihrer Schwester ja die beiden besten Spielerinnen des amerikanischen Teams waren, aber natürlich eben dann knapp nicht gewonnen habe. Wir haben ja darüber berichten dürfen und insofern war für Nelly Korda schon Motivation genug, da glaube ich mal zu zeigen, wo der Hammer hängt und das hat sie in beeindruckender Art und Weise getan. Was aber auf jeden Fall, also mein Nelly Korda wird ja nun nicht immer da rumhängen, also sie hat tatsächlich gesagt, sie würde auch gerne mal noch ein Turnier in Tschechien spielen, weil sie natürlich ihre Eltern daherkommen und Petr Korda ist ja nun wirklich jedem von uns noch ein Begriff, wenn man mal Tennis geschaut hat vor ein paar Jährchen und insofern wird sie sicher vielleicht ab und an mal noch auf der Ladies European Tour spielen, so quasi ein bisschen wurzelbedingt, aber normalerweise würde dieses Ergebnis einfach wegfallen und wir hätten das Feld ein bisschen näher beieinander liegend. Ich weiß nicht, es ist so ein bisschen heftig, glaube ich, für die Damen der Ladies European Tour.
Ja, aber ich denke, die Spitze kann sich mit dem Sieg beim Solheim Cup dann in der letzten Woche durchaus trösten und das dann sicherlich so entsprechend auch verbuchen. Aber wir können auch was verbuchen aus deutscher Sicht, nämlich 2x fünfte Plätze. Laura Fünfstück und Olivia Cohen, die haben den geteilten 5. Platz zusammen mit Asahara Munoz, Julia Engström und Manon de Roy aus Belgien eingefahren und Esther Henseleit, die ist nochmal 12. geworden.
Genau, Esther Henseleit hat ja eine interessante Formkurve auch gehabt, hat unfassbar gut angefangen, war ja praktisch immer Top 5 in ihren ersten Starts als Rookie auf der Ladies European Tour. Hatte dann eine Delle, als es an die Majors ging. Da hat sie nicht so richtig irgendwie reingefunden. Also noch nicht auf jeden Fall. Also das ist ja nun wirklich klar, dass das einfach nur ein Erfahrungsgewinn ist für sie und dass das mit Sicherheit kommen wird. Hat durch diese Delle dann letztendlich auch keine Solheim Cup Nominierung einfahren können, was ich so gerne ich deutsche Spielerinnen da sehe, aber immer noch ehrlich gesagt gut finde, weil ich so sehr ich ihr das gegönnt hätte als persönlichen Erfolg, aber ich glaube, das ist kein gutes Pflaster, um zu lernen. Also dann schon, aber Henseleit hat noch so viel Zeit und ich glaube, das ist besser, wenn sie dann nicht ganz, ganz früh in diesen Solheim Cup geschmissen wird. Vielleicht hätte sie da wahnsinnig was beitragen können, man weiß es nicht, man wird es nie wissen, vielleicht wissen wir es in 2 Jahren. Aber sie ist jetzt wieder so ein bisschen auf dem Weg nach oben, bringt jetzt wieder bessere Ergebnisse. Der 12. Platz jetzt auch, okay, und wenn das jetzt so alles so mittelmäßig klingt, was ich jetzt sage, auch von der Begeisterung her, spiegelt es natürlich nicht wider, dass sie trotz allem, auch vor allem aufgrund ihrer sehr, sehr konstanten frühen Saisonergebnisse, tatsächlich als Rookie die Order of Merit anführt. Das ist natürlich eine Riesensache. Da hat sie die Spanierin Nuria Iturrioz ablösen können. Und sie gibt jetzt durchaus als Spielziel des Jahres an, natürlich, dass sie die Order of Merit vielleicht gewinnen kann. Und damit kombiniert vielleicht auch noch den Rookie of the Year. Ich meine, den Rookie of the Year, ehrlich gesagt, müsste sie auf jeden Fall bekommen aus meiner Sicht. Also da sehe ich nicht, was dagegen sprechen würde. Und das ist natürlich eine Leistung, die nicht viele gebracht haben, Rookie of the Year zu werden und die Order of Merit zu gewinnen. Ganz ehrlich, ich würde ihr wahnsinnig gönnen, dann noch einen Turniersieg irgendwie einzufahren, aber wir werden sehen. Aber das ist auf jeden Fall natürlich jetzt so, für mich jetzt schon, auch wenn die Saison noch gar nicht vorbei ist, schon so ein sowas von Interesse, wie wird das im nächsten Jahr laufen? Die deutschen Damen da auch mit Laura Fünfstück, Caro Lampert und wen habe ich jetzt vergessen? Oh Gott.
Olivia Cohn.
Ja, natürlich.
Die ja auch Fünfte in der Saisonwertung ist in der LET Order of Merit. Und wo man auch sagen muss, die deutschen Damen profitieren natürlich jetzt in dieser Wertung auch ein bisschen davon, dass sie Vielspielerinnen sind. Wenn wir mal gucken, Esther Henseleit 14 Turnierstarts gebraucht, um diese 494,66 Punkte einzufahren, die sie eben an die Spitze der Order of Merit bringen. Nuria Iturrioz im Vergleich 488,95 Punkte, die hat nur 5 Turnierstarts gebraucht. Aber das soll diese Platzierung natürlich nicht schmälern.
Nee, schmälern nicht. Das ist klar, dass da die meisten, und meine Nuria Iturrioz ist jetzt tatsächlich eine Ausnahme da, auch Anne van Damme, die natürlich dann LPGA spielt, auch Céline Boutier, die eben LPGA verstärkt spielt. Das sind die mit einstelligen Appearances da auf der Ladies European Tour. Das ist halt immer so ein bisschen das Lästige, das ist ja auf der Herrentour nicht weniger so. Ich meine, da gibt's das normale Feld, in Anführungszeichen, was halt alles spielt auf der European Tour. Und dann gibt's halt Leute wie Rory McIlroy, John Rahm und so weiter, die halt normal PGA Tour spielen, dann zu den Großereignissen rüberkommen und dann meistens mit diesen riesen Zählergebnissen, also die geben ja meistens dann noch viel, viel mehr Punkte als das gemeine Turnier, dann doch die Saisonwertung noch holen. Ich meine, das ist da sieht es ähnlich aus. Die spielen halt auch ihre 4, 5 Turniere fertig aus und holen da im Saisonendspurt womöglich dann noch den Cup. Und ich glaube, Henseleit wäre es zu gönnen, diese Wertung tatsächlich heimfahren zu können, ohne überholt zu werden von jemandem. Und im Moment sieht es jetzt auch nicht danach aus. Und einfach das auch zu belohnen, dass sie der European Tour da die Treue hält. Also was heißt die Treue hält? Sie hat ja jetzt nicht die Möglichkeit, auf der LPGA Tour zu spielen, aber das ist aus meiner Sicht das Feld, was da tagtäglich einfach aufschlägt. Und insofern ist es für mich auch nur folgerichtig, dass sich diese Wertung dann jemand holt, der da auch eine zweistellige Zahl hat an Erscheinungen auf der Ladies European Tour. Die anderen haben dafür ja wiederum andere Erfolge. Die anderen können dann von sich sagen, ich habe LPGA Tour gespielt, ich habe da Erfahrungen gesammelt. Das ist was für Esther Henseleit dann ja auch noch irgendwann mal ansteht. Aber also, wenn es nach mir geht, kann sie jetzt gerne einfach diese Order of Merit gewinnen und gut ist. Und damit ein wirklich sehr, 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 sehr tolles Rookie-Jahr krönen. Das würde mich sehr, sehr für sie freuen.
Wir drücken die Daumen, verfolgen ihren Weg natürlich weiter hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Nicht nur ihren Weg, sondern den Weg der großen Touren. Ladies European Tour, Ladies PGA Tour und natürlich PGA Tour und European Tour. Bei den Herren all das bei uns Woche für Woche, manchmal sogar mehrfach wöchentlich. Hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Bleibt bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Golffeed, den Nur-Golffeed mit dem Podcatcher eures Vertrauens bei iTunes. Hört uns direkt auf der Webseite meinsportpodcast.de und lasst uns bei iTunes gerne eine Bewertung da. Würden wir uns drüber freuen. Kleine Rezension. Sagt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und lasst uns einfach ein paar Sterne da. Wir würden uns darüber freuen, würden uns freuen, von euch zu hören und würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhört. Meine Wenigkeit, Malte Asmus und natürlich Desiree Wolf, unsere Expertin. Desiree, danke.
Sehr gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Calcio's Jamo Neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu mit Sascha Baharian und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.